Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen zum neuesten CC2. Alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer. So, und ich begrüße vor allen Dingen auch Wolfgang Rudolf hier im Studio.
Dankeschön, Herr
Back. Der es nach Köln geschafft hat, aus dem verschneiten Westerwald.
Nein, verschneit ist der Westerwald noch nicht.
Nee? Nein. Aber könnte ja schon sein.
Aber ich kann dir ein Bild vom letzten Jahr mitbringen.
Auf jeden Fall im Westerwald. Die Geschichte von deiner Schwiegermutter, die hat zu einigen E-Mails geführt. Und ich hatte bestimmt 3 E-Mails von anonymen Telekom-Mitarbeitern, die bestätigt haben und sagen, das ist Alltag, das passiert jeden Tag bei uns. Es ist unglaublich und da wurde gar nichts beschönigt an der Meldung. Das ist so, es ist der irre Wahnsinn. Ich hatte dann einige Leute, die im Callcenter arbeiten, die sowas beruflich machen müssen. Der eine war nach einem halben Jahr war er so fertig, dass er aufhören musste. Er konnte das nicht mehr weitermachen, weil er zum Betrug quasi angestiftet wurde. Und je mehr er betrogen hat, umso mehr Geld gab es. Das ist ja eigentlich das falsche Zeichen, eigentlich, was da gegeben werden kann.
Ja, und die Telekom, die redet sich hier raus und sagt, das sind Subunternehmen. Aber ich muss mal sagen, welche moralische Instanz ist das eigentlich, die sich dann da hinstellt und sagt, ja, haben wir ja nichts mit zu tun. Wir sind ehrlich und anständig und sauber, wir sind die Guten und wir geben das an andere weiter. Und wenn die da was Schlimmes machen, tut uns leid, da können wir nichts dran ändern. Ja, sag mal, fasse ich mir da den Kopf und sage, die spinnen alle. Ja, also ich muss dem René Obermann wirklich sagen, er tut mir leid, dass er solche Spinner eingestellt hat.
Ja, aber ich muss doch gerade stehen dafür. Das ist ja kriminell.
Ja.
So, dann muss er doch Kriminalität muss er dann anzeigen.
Ja.
Oder muss dafür sorgen, dass das ausgeschaltet wird.
Ja, und zwar sofort.
Ja. Sofort.
Ja. Naja.
Es ging noch weiter. Ich habe dann ein Telefonat gekriegt von einem Zuschauer, der sagte, übrigens, das ist ja alles ganz schön und gut mit der Telekom, was ihr da erzählt habt, aber ich habe mir ein Webradio gekauft und ich habe überhaupt kein WLAN, weil ich davon ausging, dass mein Nachbar in so 50 Meter Entfernung, habe ich erfahren, der hat ein offenes WLAN, da höre ich eben jetzt meine Musik darüber. Mhm. Ist ja auch illegal, wenn du so willst.
Ja, irgendwo. Ich meine, wenn jemand seinen LAN nicht zumacht, kann man noch darüber streiten und sagen, er braucht es ja nur verschlüsseln, nur mit einem einfachen Passwort. Ja.
Dann wäre der Zaun, das wäre der Jägerzaun.
Ja, und dann sagt er, ich will nicht, dass da jemand kommt. Ja. Wenn du aber irgendwo ein Grundstück hast, das als solches gar nicht so klar zu erkennen ist und du machst noch nicht den kleinsten Zaun oder ein Schild hin und da läuft jemand drüber, da kannst du nicht sagen, hör mal, jetzt wirst du verprügelt, bestraft, eingesperrt oder sonst was. Also es ist kritisch, nur das Problem ist ganz einfach, das Wissen ist im weiten Kreisen der Bevölkerung nicht da, dass man, wenn man zum Beispiel auch wieder der Name Telekom.
Ja, da war auch ein Anruf, der das erzählt hat jetzt, dass er das WLAN von der Telekom anzapfen konnte und sogar das Passwort hätte einstellen können und nachsehen konnte, wer hat denn da eigentlich telefoniert und wann hat er telefoniert.
Und der Access Point von der Telekom, wenn du zum Beispiel Voice-over-IP machen willst, und dann bekommst du ein Voice-over-IP-Handset oder so ein Telefon dafür, so ein Schnurlos-Telefon und bekommst einen Access Point. Und das wird da einfach bei dir an die Dose gestopselt und das Telefon da an und auf Wiedersehen. Bei der Telekom ist kein Passwort voreingestellt. Wenn man da drauf geht, dann bekommt man sogar noch freundlicherweise gesagt, im Auslieferungszustand, dann steht das Passwort auf 0000. Also jeder noch so blöde Hacker wäre in der Lage, sich diese Seite anzusehen und dann 0000 einzugeben und dann ist er drin. Da kann man sehen, wann hat er telefoniert, mit wem hat er telefoniert, wie lange hat er telefoniert, von wem ist er angerufen worden und so weiter. Es ist absolut unverantwortlich.
Wird denn dieses Voice-over-IP auch per Paket geschickt oder kommt da einer und schließt das an?
Weiß ich nicht. Ich habe es also bei mir nicht gemacht. Es ist mir auch noch nicht so ganz sicher genug. Und im Festnetz mit den entsprechenden Vorwahlnummern ist es mindestens genauso preiswert zu telefonieren. Mhm. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es im Auslieferungszustand eben auf 0 steht, das Passwort. Und das ist einfach eine Katastrophe.
Denn wenn das ein Techniker wäre, der das anschließen muss, das wäre ja noch katastrophaler.
Ja. Ja, das weiß ich nicht. Aber das müsste man mal erfragen, wie so etwas ist. Übrigens, ich habe hier gehört bei AVM, also die Fritz-Sachen, da ist es so, dass die im Auslieferungszustand ein Passwort standardmäßig vorgegeben haben. Und das Passwort ist auf dem Aufkleber auf dem Karton. Das ist zwar nicht die sicherste Sache, aber 1000 oder Millionenmal besser als das, was bei der Telekom ist, wo man sogar noch auf der Anmeldeseite vom Access Point sagt, wie das Standardpasswort ist. Also, naja.
Da wird so viel Schindluder getrieben mit der Sicherheit. Kommen wir nochmal zum anderen Thema. Das ist auch nicht so ganz zu verstehen. Die Stadt Lübeck, wir haben jetzt seit dem 1. November diesen sogenannten E-Pass,
der mit den beiden Fingerabdrücken.
Fingerabdrücken und auch mit dem RFID drin.
RFID oder RFID?
RFID oder,
sehr gut, sehr gut.
Oder RFID.
Ja. Oder RFID. Der ist ja fit, der Mann.
Ja. Und klar, diese Pässe kann man jetzt bestellen. Ich glaube, was kosten die? 60 Euro oder so irgendwas?
59
ja. Euro. Und jetzt bei dieser Passstelle in Lübeck, im Passamt in Lübeck, bietet man gleichzeitig Aluhüllen für den neuen Pass an, damit der nicht ausgelesen werden kann. Finde ich doch toll.
Herzlichen Glückwunsch an diesen Oberbürgermeister der Stadt Lübeck. Die sind geschäftstüchtig, muss man schon sagen.
Man wusste nicht so genau, warum sie das anbieten, habe ich so einen Eindruck gehabt. Aber es hätte sein können, dass fremde Mächte diesen Pass auslesen, die den gar nicht auslesen sollen. Und mit dieser Aluhülle ist das natürlich dann vorbei.
Naja, also das, was du da erzählst, da hat sich jemand wirklich einen ziemlichen Blödsinn zurechtgereimt. Richtig ist, dass dieser RFID da drin, dieser Chip, ausgelesen werden kann. Die mit normalen Lesegeräten sollte also eine Entfernung von 20 Zentimetern die äußerste Grenze dessen sein, was man erreichen kann. Mit einem hochtechnischen Aufwand schafft man es auch bis einen Meter, maximal 1,50 Meter. Das Problem ist nämlich, dass der Chip die Energie von außen erstmal zugesendet bekommt und dann im Rhythmus, wie er sich an dieser Energie bedient, das muss der Sender feststellen, wie viel gezogen wird. Das ist quasi die Modulation, so wird die Information übertragen. So, und es ist klar, wenn ich jetzt da 10 Meter entfernt bin, dann kann ich das nicht mehr vernünftig sortieren, nicht mehr vernünftig erkennen.
Aber zum Beispiel, wenn ich in Holland an einem Grenzhäuschen, falls es noch eins gibt, vorbeigehen würde und hätte keine Aluhülle, könnten vielleicht die Holländer eine Datenbank automatisch eröffnen.
Könnten vielleicht,
denn,
ja.
Denn das Tolle ist ja, dass das Protokoll von diesen Sachen ist doch schon längst geknackt.
Ja.
Und da frage ich mich natürlich, warum der andere Wolfgang sowas dann durchgehen lässt.
Der kommt aber nicht bei uns in den Club rein, dann trete ich aus. ja, das Problem ist für mich eigentlich ein ganz anderes. Ich meine, so ein Dingen, so eine Hülle ist ja ein netter Gag, muss man schon sagen. Hier in Deutschland ist es ziemlich wurscht, da sieht man 20 Zentimeter an meine, ich hätte fast was Schlimmes gesagt, meine Gesäßtasche herankommt, ist schon außergewöhnlich. Da müsste jemand ja in seiner Hosentasche so ein Lesegerät haben oder so. Aber in anderen Ländern, wenn ich mich da ausweisen muss, dann muss ich den Pass ja sowieso rausgeben. Dann nützt mir die Hülle überhaupt nichts. Und diese anderen Länder, das sind eben dann auch Länder, wo es bedenklich wird. Die Holländer tun mir in der Regel ja nun wirklich nichts.
Ja, und da sollte man noch dazu sagen, dass das eigentlich eine sehr schöne Idee für ein Werbegeschenk ist. So eine Aluminiumhülle ist großflächig, da bekommt man viel Werbung drauf, Vorderseite und Rückseite. Und es wird sicherlich ein schöner Werbegag sein, vielleicht schon fürs Weihnachtsgeschäft, dass man da so Geschenke kriegt von der Tankstelle oder sowas, dann diese Hülle, diesen E-Pass. Vielleicht sollten wir auch sowas machen. Denn wir wollen ja so ein bisschen, es kommen jetzt die Nachfragen da. Ich hatte jetzt letztens zwei Frauen übrigens gehabt vom CC2, die fragten, wo kann ich denn Tassen kaufen vom CC2? Mein Freund ist ein CC2-Fan und er hat am Montag Geburtstag.
Ja, finde ich ja nett. Möchtest du auch Tassen haben?
Ich habe schon Tassen vom CC2.
Ach so, ich wollte eigentlich nur wissen, ob du noch alle Tassen im Schrank hast.
Ich habe auch einen Aufkleber.
Wenn du keine CC2 brauchst, dann...
Nee, aber wir wollen ja auch so einen kleinen Shop eröffnen. Das wird sich in den nächsten Tagen, wird sich das ergeben. Wir werden dann darüber berichten, was es dort alles gibt. Mal gucken, ob einer
also
sowas
braucht. Also Tassen auf jeden Fall und so ähnliche Sachen. Also für Weihnachtsgeschenke mit CC2-Logo wäre vielleicht mal eine Idee.
So, und da wir jetzt so schön am Mosern sind, mir ist jetzt etwas aufgefallen, das fand ich überhaupt nicht gut, und zwar Clipping. Das ist ja dieses Musikprogramm von Tobit, wo ich Sender mit aufnehmen kann. Da war am Anfang, gab es ein Programm, das machte alles. Und dann kam ein Update, dann hieß es Clipping 3. Und da war jetzt plötzlich, konnte man keine 15 Sender mehr empfangen, sondern nur noch 2 Sender.
Mit dem Update?
Mit dem Update. Das Update hat die Funktion verschlechtert.
Warum hast du das Update gemacht?
Ja, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt.
Ach, die haben nicht gesagt, mach ein Update und dann hast du nur noch 2 Sender? Das...
Ja, aber ich kann das natürlich wieder aufbohren auf mehrere Sender, kostete 15 Euro. Und jetzt
Achso, Moment, langsam. Also mit dem normalen Clip-Ink kannst du 15 Sender oder sowas,
ja,
oder empfangen. Ja. Und dann wird dir ein Update angeboten.
Clip-Ink 3.
Ja, und das ist kostenlos.
Update ist kostenlos.
Und dann lädst du das runter und dann kannst du nicht mehr 15, dann, sondern 2 Sender.
Das ist eingeschränkt worden.
Ja. Ah ja, und wenn du dann aber wieder 15 Sender haben willst, dann musst du dafür
15 Euro für die Pro-Version.
Ah ja.
So, und jetzt hat man mir gesagt, da ist ein tolles Update da, das ist Clip-Ink 4 ist da.
Mhm.
Schon wieder was Neues. Ich dachte, naja, gut, drückst du mal drauf.
Warst noch nicht gewarnt.
Nö, ich konnte mir gar nicht vorstellen, was da passiert. Und als ich dann das Update hatte, kann ich jetzt gar keinen analogen Sender mehr aufzeichnen.
Ja, und jetzt?
Kann ich auf Ultimate hoch basteln. Kostet 34 Euro.
Moment, also wenn du jetzt auf das Update 4 gehst,
ja,
und du willst dann deine alten analogen Sender weiterhören, dann musst du für das Update wieder ein Upgrade haben.
Ja, oder dann heißt das Ultimate.
Und dann kostet das 34 Euro.
34. Würde natürlich zu meinem Vista Ultimate passen, das Clipping.
Also wenn das so ist, wie du sagst, dass man da vorher nicht sagt, ja, hör mal, jedes Update wird eingeschränkt in der Leistung, hast weniger als vorher, dann finde ich das auch ziemlich sehr bedenklich, ja.
Also deshalb haben wir von unserer Webseite, nicht, hatten wir da ja so einen Button gehabt, weil wir das ganz gut fanden, das Clipping haben wir weggemacht.
Ja, ich konnte es leider nie benutzen, weil unter Linux geht es nicht, aber du als alteingefleischter Windows-Fan, du hast ja kräftig über Clipping gesaugt. Ja. Und was machst du jetzt, wenn du kein Clipping mehr hast?
Ich habe ein Webradio Deluxe von Magix, ist eine andere Software. Und da kann ich so viele Sender einstellen, wie ich will. Und dabei ist noch, wenn ein Titel unbekannt ist, dann geht er in ID Audio oder Audio ID und holt sich den Titel, versucht den Titel aus der Datenbank herauszuholen.
Mhm.
Ist doch gut.
Was kostet das?
14 Euro, glaube ich.
Mhm. Gut, und da hast du keine Updates, die dich einschränken.
Weiß ich nicht. Das ist ja ganz neu.
Ah ja. Gut, warten wir mal ab, ob nicht da auch noch irgendwo ein Pferdefuß dran ist. Ja, ich habe das Problem. Ich sauge nichts aus dem Internet, außer Informationen, aber keine Musik.
So, und dann machen wir weiter. Beim nächsten Thema geht's schon wieder um so einen Pferdefuß.
Ja, und zwar hat es vergangene Woche ein Problem gegeben, dass viele Tausende oder Millionen von Bürgern nicht mehr telefonieren konnten. So, und jetzt fragt man sich, Mensch, wieso? Weil das hat es ja noch nie gegeben in so einer großen Anzahl. Aber was da passiert ist, ganz einfach. Die ganzen Telefonate laufen nicht mehr wie früher über riesige Schaltschränke, sondern über Server, über Computer. So, und das sind zwei Computer, die eine riesige Anzahl, viele Millionen von Leuten damit mit Verbindungen versorgen. Und da hat man ein Software-Update gemacht. Und nach dem Update, da ist es zu dem Crash gekommen. Wie man sowas verhindern hätte können, das wollen wir von einem Gesprächspartner wissen.
Heißt es wahrscheinlich das Update Telekom 4.
Am Telefon haben wir Reinhard Schmid, Account Manager Experis Voice Deutschland. Schönen guten Tag, Herr Schmid.
Ja, schönen guten Tag.
Vergangene Woche Montag konnten Millionen von Telefonkunden in Deutschland von verschiedenen Anbietern plötzlich nicht mehr telefonieren. Auch Verbindungen über DSL sollen gestört gewesen sein. Warum, ist noch nicht so ganz bekannt. Der Grund für dieses Telefondesaster war, dass ein Server der Telekom in Düsseldorf ausgefallen ist. Wissen Sie Näheres über das, was da geschehen ist?
Also ich kann jetzt aus unserer Sicht wenig darüber sagen, was innerhalb der T-Com passiert ist oder was im Detail dort abgelaufen ist. Ich kann mich auch nur auf die Informationen stützen, die mir zum Teil auch zugetragen wurden oder wie man das auch am besten nachvollziehen kann. Es muss wohl eine Situation entstanden sein, dass hier ein Server nicht mehr vernünftig funktionierte nach einem Software-Update, sodass man den Server am Ende wieder rebooten musste und dadurch scheinbar sind dann diese Probleme entstanden.
Kann man da nicht einfach umswitchen auf den nächsten Server?
Also davon gehe ich normalerweise aus. Ich kenne die Struktur nicht. Normalerweise lässt sich das auch problemlos vollziehen. Vielleicht war möglicherweise dieses Problem auch damit, hat dieses Problem auch das verursacht, dass das Rerouting oder die Redundanz des Systems also auch nicht voll ausgeschöpft wurde.
Und von der Telekom erzählt ja auch keiner was, ne? Die dürfen wahrscheinlich gar nicht sagen.
Ja, die werden sich sicherlich da auch in dieser Hinsicht etwas bedeckt halten, um nähere Details bekannt zu geben, um vielleicht auch hier gewisse Schwachstellen, die es in dem Falle sicherlich auch gibt, sonst wäre das ja auch nicht passiert, dann auch nach außen hinzutragen.
Herr Schmid, ist das eigentlich ein Risiko, mit dem wir künftig leben müssen, dass unsere Welt moderner wird, zusammenwächst? NGN, Next Generation Network, ist ja ein Thema, die Dienste wachsen zusammen. Wir hatten ja vergangene Woche bei diesem Ausfall auch Störungen im Mobilfunknetz. Dass jetzt alles über wenige Computer gehen und diese Computer vielleicht nicht so sicher sind wie die altherkömmliche Technologie, die abgelöst wird?
Das kann man so nicht sagen. Also ich denke, durch die Konvergenz der Netze, der verschiedensten Arten von Netzen, also wenn wir uns die alte Welt betrachten, die SS7-Welt, die neue Welt im NGN, Voice over IP, wir haben Verbindungen zu Wireless-Netzen, Wireline-Netzen, Inland, Ausland, all dieses bewirkt natürlich eine hohe Komplexität. Und damit verbunden natürlich auch die Gefahren einer solchen Situation, dass es zu Ausfällen kommen kann. Aber wir sind der Meinung, dass man entsprechend Prävention betreiben kann und diese Dinge entweder vorab durch ein entsprechendes Monitoring lokalisieren kann oder indem man jetzt die entsprechenden wenigen Netzwerkelemente, die man jetzt hat im Netz, auch im Vorfeld natürlich entsprechend testen kann.
Aber wie kann man denn einen solchen Knotenpunkt, der in einem solchen komplexen Netzwerk arbeitet, wie kann man den denn wirklich vorher testen?
Ja, es gibt also verschiedene Testszenarien. Das zum einen betreffe das die funktionellen Tests. Also wenn sich ein Endpunkt, ich rede jetzt von Endpunkt, das kann ein Telefon sein, das kann ein Computer sein, sich mit einem anderen Endpunkt unterhalten will, München, Hamburg, wie auch immer, dann muss diese Verbindung erstmal aufgebaut werden, eine sogenannte Signalisierung, ob das nun von TDM-Seite herkommt oder von IP-Seite. Und wenn die Signalisierung dann steht, dann wird im Wesentlichen das Gespräch dann auch entsprechend aufgesetzt und diese Szenarien kann man auch nachstellen und emulieren.
Kann das denn auch eventuell sein? Wir haben ja jetzt viele Flatrates und die Flatrates verleitet ja zum Telefonieren. Und es gab ja früher immer den Gleichzeitigkeitsfaktor. Dieser Gleichzeitigkeitsfaktor, der sagte, also so und so viele Leute telefonieren ja nur, also brauchen wir nicht für jeden eine komplette Leitung. Dass jetzt die Leute länger telefonieren und dass durch diese Gleichzeitigkeitsfaktorverschiebung Probleme auftreten?
Das kann durchaus passieren, denn das Verhalten der Telefonie hat sich verändert. Das ist wohl richtig. Bedingt durch diese Flatrate ist man halt nicht mehr gezwungen, sich kurz zu halten und dergleichen. Es kann durchaus passieren, dass eine hohe Anzahl von gleichzeitigen Calls über ein Netzwerkelement laufen, Proxy-Server, Media-Gate, wie sie auch immer heißen. Und da kann es natürlich schon dazu kommen, wenn man ein Netzwerkelement nicht richtig dimensioniert hat, dass es dann an Grenzen stößt und dadurch dann zu Ausfällen kommt. Ne?
Die ganzen Netze wachsen ja zusammen. Mobilfunk war ebenso gestört wie Festnetz und IP. Läuft das wirklich alles den gleichen Weg mittlerweile in den Servern, in den Vermittlungsstellen?
Im Wesentlichen, soweit ich das jetzt hier erkennen kann, hat es wohl Probleme bei der Rufnummerportierung gegeben. Und das wird logischerweise auch auf Server abgelegt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Call aufsetze, egal ob das jetzt vom mobilen Bereich herkommt oder vom Festnetzbereich, dann muss die Gegenstelle ja erkannt werden. Und wenn diese Gegenstelle nicht erkannt wird oder nicht vernünftig abgeschlossen wird, nennen wir es einfach mal Anfrage, dann kann es dazu führen, dass sich eine Vielzahl von Calls in diesem Moment auch aufschaukeln können zu einer Situation, die der Server nicht mehr handeln kann.
Wie viele Computer sind denn jetzt im Spiel, also nicht die Zahl der Computer, sondern wie viel Prozent laufen über Computer und wie viel läuft noch über das alte ISDN-Vermittlungsnetz?
Das kann man jetzt so nicht genau sagen, weil beides miteinander verknüpft ist. Man kann beides nicht mehr trennen.
Gibt es da vielleicht auch deshalb Probleme, weil zwei Systeme?
Ja, natürlich. Der Übergang von den alten Systemen, was uns ja die nächsten Jahre hin begleiten wird, es wird auch nicht mit einem Schlag von dem alten System auf das neue umgeschaltet, sondern es wird uns parallel begleiten, bis man dann in einer gewissen Zeit dann sagt, okay, jetzt werden wir den gesamten Sprachverkehr nur über IP handeln. ist sicherlich auch ein Thema.
Die Holländer wollen da 2009 das Ganze anfangen zumindest.
Abschalten.
Das normale Netz, ja.
Also ähnliche Vorstellungen gibt es auch hier in Deutschland. Da es schwankt zwischen 2009 bis 2012.
Ja, 2012 habe ich gehört.
Ja, also das wird noch ein Prozess sein, der uns über die nächsten Jahre hin begleiten wird. Es sollte so vollzogen werden, dass es der Endkunde am Ende eigentlich gar nicht mitbekommt.
Ja, genau. Nochmal ein bisschen zum Anfang zurückgekehrt, ein Backup-System. Was muss denn das eigentlich machen? Das steht ja nicht in der Ecke und wenn der eine Server ausfällt, schließt man den nächsten an, sondern das muss ja eigentlich mitlaufen, damit es nahtlos eingreifen kann. Oder wie wird das in dieser Größenordnung realisiert?
Also mit Sicherheit. Ich gehe mal davon aus, dass es einen Backup-Server oder sagen wir mal einen redundanten Server gibt. Falls der eine Server halt ausfällt, übernimmt der andere Server die Arbeit des jeweiligen Servers. Nur kann es jetzt in dieser Situation natürlich auch wieder zum Fehlerfall kommen, wenn das Routing nicht entsprechend vernünftig aufgesetzt wurde, also programmiert wurde. Es ist ja, letzten Endes stecken ja Programme dahinter, die das handeln müssen. Und wenn es da zu einem Prozess kommt, der dann nicht mehr möglich ist, in das redundante System umzuschalten, dann haben wir vielleicht möglicherweise so eine Situation, wie sie in der vergangenen Woche aufgetreten ist. Ne?
Mhm. Was empfehlen Sie denn? Sollen wir uns wieder eine Büchse irgendwie zurechtmachen mit einem Strick da drin, dass wir da die Büchsentelefonie vielleicht zu unserem Nachbarn zumindest unternehmen können?
Das denke ich, das haben wir in der Kindheit durchgespielt und aus dieser Zeit sind wir ja nun wirklich entwachsen. Es ist richtig, was man da tut.
Ja, vor allen Dingen, man konnte keine Ferngespräche führen.
Mit Sicherheit, ja. Man muss ja auch darüber nachdenken, es geht ja nicht nur um Sprache, es geht ja auch um Daten, es geht um Videosequenzen und was sehr wichtig ist, wenn es über IP geht, wir haben es hier mit Echtzeitapplikationen zu tun. Also da spielen eine ganze Menge Faktoren eine Rolle, die man aber durchaus in den Griff bekommen kann, wenn man entsprechende Bedingungen schafft, die das dann natürlich abfangen kann.
Aber Sie glauben, dass diese Panne in Düsseldorf auch nicht die letzte war?
Diese Panne ist vielleicht sehr publik geworden, weil es doch eine große Anzahl von Endkunden betroffen hat, ob das im mobilen Sektor oder im Festnetzsektor sich auch auswirkte. Ich denke, es gab sicherlich auch eine Reihe einer großen Anzahl von Ausfällen, die vielleicht unmittelbar noch gar nicht so registriert wurden. Also wenn Sie jetzt mal den Hörer in die Hand nehmen, wollen eine Verbindung herstellen, und sie erreichen die Gegenstelle nicht. Das kann schon eine Auswirkung dessen sein, dass es hier Probleme gibt.
Ne? Mhm. Ja, Herr Schmidt, schönen Dank für die fachlichen Informationen und dass Sie uns einen kleinen Einblick gewährt haben in die neue schöne Welt von Next Generation Network. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm wird, wie manch einer befürchtet. Und wir hoffen, dass Sie mithelfen, dass es gut weitergeht. Schönen Tag noch.
Ja, vielen Dank. Gerne.
Ich glaube, die Möglichkeit, dass wir das auch bei einer neuen Technik erleben werden, dass irgendwann mal ein Computer verrückt spielt und wir nichts empfangen, könnte schon passieren. Und zwar auch bei einem neuen IPTV, was Arcor am 1. Dezember in die Welt setzen will. Und ja, es wird ein bisschen anders sein als das, was die Telekom machen will. Und was sie da machen will, Wolfgang, du hast dich da erkundigt.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass man nicht einfach das, was in der Luft oder im Kabel ist, spiegelt und dann nochmal den Leuten nach Hause schickt, sondern hier geht es um was ganz anderes, etwas Neues. Einmal, man will Sender, die in Deutschland normalerweise nicht zu empfangen sind, aber in Deutsch senden, es gibt eine ganze Menge davon, die will man den Leuten nach Hause bringen, zumindest die Möglichkeit geben, dass man die empfangen kann. Und da geht es um etwa 50 Free-TV-Sender, so heißt das, also die frei empfangbaren, für die man nichts bezahlen muss. Zu diesen 50 Sendern kommen noch 60 Bezahlsender dazu. In Neudeutsch heißt das dann Pay-TV-Kanäle. Und das wären dann 110 Sender gegenüber dem, was wir normalerweise im Kabel haben von so um die 30 Sendern. So, das Ganze geschieht folgendermaßen. Der ganz normale Fernsehanschluss, den wir an der Antenne oder am Kabel haben, reicht dafür nicht mehr aus. Wir müssen schon einen DSL-Anschluss haben mit mindestens 6 Megabit und daran wird angeschlossen eine, ja, wir sagen Set-Top-Box, also eine Obendrauf-Schachtel. Da ist ein bisschen Elektronik drin und die macht nichts anderes, als diesen Stream umzuwandeln in ein Signal, welches in das Fernsehgerät eingespeist wird. Der Gag dabei ist, man sitzt vorm Fernsehgerät, so wie bisher auch, und kann mit Fernbedienung die Programme umschalten. Man will also hier ganz bewusst...
Mit der Fernbedienung der Setup-Box, sehr wahrscheinlich. Ja. Also hat man doch wieder zwei Fernbedienungen.
Ja, die hast du ja immer. Für einen Videorekorder und für einen CD-Player. Ja. Und
okay.
Jetzt kommt eben noch eine dazu. Ist die Frage, ob man dann die normale noch benötigt. So, man versucht also ganz bewusst hier einen Weg zu gehen, dass man nicht nochmal das spiegelt, was schon da ist. Dass man nicht die Technik in den Vordergrund stellt, dass man mit dem Computer oder sonst etwas irgendwas empfangen muss und das dann möglicherweise irgendwo auf das Fernsehgerät schickt, sondern man will hier diesen normalen, ja, sesselgewohnten Fernsehzuschauer die Möglichkeit geben, über die neue Technik, ohne neu zu lernen, an neue Informationen, Zusatzinformationen zu kommen. Ich habe gesagt, wir haben 60 Bezahlkanäle. Das kostet im Monat von knapp 6 Euro bis etwa 10 Euro. Allerdings muss man natürlich noch diesen DSL-Anschluss haben und der liegt im Moment bei etwa 35 Euro. Wenn man sowieso einen DSL-Anschluss hat, einen sehr schnellen, dann kommen natürlich nur diese 6 oder 10 Euro zusätzlich dazu. Was hier noch dazu kommt, man will auch die Möglichkeit schaffen, dass man vom Fernsehgerät aus, während man Fernsehen anschaut, irgendeine Sendung oder während einer Werbepause, einfach mal schnell umschaltet und über einen Browser, der eingebaut ist in dieser obendrauf Schachtel, in dieser Setup-Box, nochmal über auf Nachrichten ins Internet geht oder sieht, ob E-Mails eingetroffen sind oder irgendetwas anderes. Selbst einfache Briefe soll man damit schreiben können. Es ist nicht gedacht als Ersatz für den Computer. Es ist gedacht für denjenigen, der einen Computer nicht in seinem Wohnzimmer haben will oder vielleicht gar keinen haben will und dennoch mit der neuen Technik weitergehen kann.
Was ist denn ein einfacher Brief? An mich zum Beispiel einer?
Ja, der muss schon ziemlich kompliziert sein, denn du hast ja da schon gewisse Ansprüche daran. Ein einfacher Brief ist einer, wo nicht viel Grafiken und sonstige Schnörkel drin sind, sondern wo man einfach nur runterschreibt. Oder vielleicht eine Mail.
Okay,
ich meine, eine E-Mail, ein elektronischer Brief, ist ja auch ein Brief.
Ja, was hältst du eigentlich davon, wenn wir aus den 100 Sendestationen mit dem Pay-TV 101 machen?
Ich würde das für sehr gut empfinden. Wir
tun unsere CC2-Sendung auch hinein.
Das wäre eine gute Sache, denn dann könnten wir in einer relativ hohen Qualität arbeiten und würden möglicherweise für unsere Fernsehsendung, die wir auch jetzt schon produzieren, sogar mal den einen oder anderen Euro verdienen können, was jetzt im Moment noch nicht der Fall ist.
Na gut, dann vielleicht sollten wir das tun.
Wir müssen mal mit Arcor sprechen. Man kann sich übrigens jetzt schon anmelden. 51 Städte werden hier zum Start zum 1.12. angeschlossen und verfügbar sein. Das ist also Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, um nur einige zu nennen. Mhm. Das Netz wird auch sukzessive weiter ausgebaut. Mhm.
Wenn wir denn da drin senden, dann machen wir das eigentlich alles ganz einfach. Machen wir einen Daumen nach unten. Nee, Daumen nach oben.
Ja, wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch ein bisschen. Ich wollte noch mal über dumme Sprüche sprechen. Weißt du eigentlich, warum die Musik immer wertloser wird, warum das an Wert verliert? Der Vorsitzende der deutschen Phonoverbände, Michael Hentjes, hat gesagt, weil eine Festplatte immer das Gleiche wiegt, egal ob 100, 1000 oder 10.000 Musikdateien darauf gespeichert sind, geht schleichend das Gefühl für den Wert der Musik verloren.
Ich möchte mal wissen, was der für eine Schulbildung hat.
Übersicht, Überschriften aus Pressemitteilungen. Genauso intelligent finde ich auch Thorsten Laie, den Marketingmanager von Optical Verbatim. Der sagte nämlich, darüber hinaus können sich Nutzer über unbegrenzte Kapazität freuen, indem sie die fertig beschriebene Mini-BD, diese Blue Disc, einfach durch eine neue ersetzen. Das ist überraschend für mich. Ja.
Jetzt geht der Daumen hoch, der geht nach oben.
Ja, für die Meldung nach unten, aber wir tun ihn trotzdem nach oben.
Nach oben und EBIP und das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Tschüss.
Kikeriki.
Kikeriki und Zickzack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik, Manfred Kläuber. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.